Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 13. Kapitel des Hebräerbriefes, dort in den Versen 12 bis 14. Ich lese nach der ökumenischen Einheitsübersetzung. Deshalb hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinausziehen und seine Schmach auf uns nehmen. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige. Amen. Liebe Freunde, uns sind mehrere Wochen gegeben vor Ostern, in denen wir Jesus Christus auf seinem Weg an das Kreuz begleiten sollen und auch begleiten dürfen. Wir denken an dieses Leiden, das im Wesentlichen unvergleichlich, einmalig, unüberbietbar und niemals einfühlsam für uns ist. Der Weg, den Jesus gegangen hat, ist ein besonderer Weg, den so vor ihm und nach ihm niemand ging. Wir leben von dieser Einmaligkeit. Wir leben davon, dass Gott auf diesem Weg etwas für uns getan hat, was unser ganzes christliches Leben begründet, die Versöhnung zwischen uns und sich herbeigeführt hat. Das ist das eine. Und das andere, es gibt Züge in diesem Leben, die nicht Eigentum Jesu geblieben sind, in denen er nicht einzigartig und einmalig ist, die er mit all denen teilt, die sich ihm anschließen und anschließen werden. Es gibt Züge in diesem Leben, in denen er der eine Gehorsame ist, aber deshalb der eine Gehorsame, um viele in dieselbe Nachfolge, in dieselbe Hingabe zu führen. Davon redet dieser Text. Er spricht von der Schmach Jesu Christi, aber nicht als von etwas Einmaligem, sondern etwas, woran wir Anteil haben dürfen und Anteil haben sollen. Und es wird deshalb dazu ermahnt, sich dieser Schande nicht zu entziehen, weil wir offensichtlich dazu tendieren, so etwas zu tun. Es ist gut zu sagen, ich lebe von der Frucht dieses Sterbens, ich bin dankbar und werde es in Ewigkeit sein für die erlösende Kraft dieses Leidens. Aber eine solche Dankbarkeit schließt auch ein, den Weg zu gehen, den er gegangen ist, den Weg, wie es hier heißt, hinaus vor das Lager. Den Weg in die Schande. Ein Weg also, der nicht die Zustimmung aller fand, nicht die Ehrung durch die große Zahl, nicht den Applaus der Menge, sondern der ein fremder Weg war, ein einsamer Weg, ein Weg, der nicht nach oben, sondern in die Tiefe führte. Das sollte also ein Merkmal unseres persönlichen Christseins werden, wenn es es nicht schon ist, dass wir in eine Schicksalsgemeinschaft mit Jesus kommen, dass wir, sobald wir unsere Füße auf den Weg der Nachfolge setzen, Erfahrungen machen, die an dieser Stelle mit denen vergleichbar sind, die Jesus gemacht hat. Das Neue Testament zeichnet uns ein Bild vom Christsein, bei dem nicht nur Jesus allein, sondern auch seine Anhänger, Menschen, die sich an ihn gebunden haben, auf Ehre, auf Ansehen, auf Applaus, auf Lob, auf Beifall vieler zu verzichten haben. Mir ist in den letzten Monaten diese Seite des Christseins beim Studieren des Neuen Testamentes lebendiger vor Augen getreten als jemals zuvor. Sie wird so eindrücklich bezeugt, von der Bergpredigt an bis zur Offenbarung des Johannes, dass man sich fast wundert, wie es möglich war, dass viele Christen sie so lange übersehen haben. Der Weg des Gläubigen nach dem Neuen Testament ist ein Weg des Leidens, und zwar nicht gelegentlich und in Ausnahmesituationen, sondern vom Wesen her. Viele, die den Weg der Nachfolge betraten, wussten das nicht und waren ziemlich überrascht, als das plötzlich auf sie zukam. Sie suchten dieses Leiden nicht. Nur ein kranker Mensch kann das Leiden anstreben. Aber es widerfuhr ihnen und es tat weh. Es wirkte sich zum Beispiel so aus, dass ein Schüler in seiner Klasse plötzlich Außenseiter wurde. Er war noch genauso kontaktfreudig wie vorher. Er wollte gern mit allen zusammenstehen, aber er spürte, in irgendeiner bestimmten Weise lehnten sie ihn ab. Das zeigte sich darin, dass jemand in einer Firma plötzlich erfuhr, wie andere über ihn redeten und wenn er den Raum betrat, aufhörten. Und gelegentlich kriegte er Schlagworte mit, ihm wurde gesagt, er sei nun also heilig geworden, extrem, fanatisch, super fromm. Und wenn sich die Leute nicht mehr zu helfen wussten, dann erklärten sie einfach, er gehöre nun einer Sekte an. Und viele haben es erfahren, dass dieser Riss plötzlich in die Ehe hineinreichte. Ich habe in Jahren Gelegenheit gehabt, Teile von Ehepaaren kennenzulernen, wo der eine Teil den Weg der Nachfolge ging, der andere aber nicht. Ich hatte Gelegenheit, mit solchen Ehepartnern zu sprechen, die der Ruf in die Nachfolge getroffen hatte. Es tat ihnen weh, dass ihr Ehepartner nicht mitzog. Sie waren geneigt, Brücken zu bauen, und plötzlich gerieten sie zwischen die Fronten. Viele überlegten, ob sie aus Rücksicht auf ihren Ehepartner einige Dinge vielleicht doch unterlassen sollten. Zum Beispiel gewisse christliche Aktivitäten zurückstellen sollten. Und irgendwie nagte es in ihnen, dass sie mit dem Partner keinen gemeinsamen Weg mehr gehen konnten. Heute gerade habe ich Besuch gehabt von einem Schwiegervater, und er erzählte, dass sein Schwiegersohn ein Atheist sei und dass seine Tochter, die doch wisse, worum es gehe, in Kompromissen lebe und sich damit zwischen alle Fronten gesetzt habe. Vielfach ist es so, dass Freundschaften allmählich auseinandergehen. Eine Frau, die ich für ihre Geselligkeit sehr schätze, ein Mensch, der alles andere als vom Typ her zurückgezogen ist, und ungemein kontaktfreudig, erzählte mir, dass nach und nach ihre Freundinnen, die sie seit Jahrzehnten kannte, sich von ihr zurückzogen, um ihr deutlich zu machen, sie seien an der alten Freundschaft nun nicht mehr interessiert. Ich sage noch einmal, es handelt sich hier bei diesem Beispiel nicht um Leute, die sowieso einen Vorwand suchen zu einem eigenbrötlerischen Leben. Es handelt sich nicht um Leute, die es immer schon schwer hatten mit Kontakten, die nun ihr Christsein dazu benutzen, um sich von anderen zu trennen, wozu sie je schon geneigt hatten. Nein, es handelt sich um Leute, die all dies als schmerzhaft erleben, die es gerne anders hätten und die plötzlich spüren, dass sie von anderen als Außenseiter betrachtet werden. Ich denke manchmal, dass man heute Christen, die den Weg der Nachfolge neu beginnen, von Anfang an sagen müsste, auch dies gehört zu den Kosten der Nachfolge. Sie werden nicht mehr mit von der Partie sein. Sie werden viele Freunde verlieren. Sie werden manchmal erleben, dass man über sie lächelt. Sie werden sich Beschimpfungen ausgesetzt sehen. Man wird sie intellektuell herabsetzen. Man wird ihnen Hochmut vorwerfen und manchmal ihre edelsten Motive in Frage stellen, aber das ist ein Teil des Preises, den sie für ihr Christsein zu zahlen haben. Nach dem Neuen Testament liegt eine ungeheure Gefahr darin, dass wir, sobald Widerstände sich auftun, und die sind eben am schmerzhaftesten, wenn sie von den nächsten Menschen kommen, nach dem Neuen Testament liegt eine ungeheure Gefahr darin, dass wir dem Druck nachgeben und beginnen, uns anzupassen. Dass wir erklären, wir hätten es ja doch nicht so gemeint. Eigentlich verbinde uns nach wie vor alles mit den Menschen um uns herum. Und dass wir uns so aus der Schicksalsgemeinschaft mit dem gekreuzigten Christus herausstehlen in eine allgemeine Humanität. Einigen von uns wird dieser Weg früher deutlich, anderen später. Ich persönlich hatte den Vorteil, schon in meinem Elternhaus im Gespräch mit meinem nichtchristlichen Vater auf diese Erfahrung zu stoßen. Das war eine Lektion für das ganze Leben. Andere haben es später wahrgenommen. Aber wenn wir diesen Mut nicht finden, diesen Mut zur Unterscheidung, den Mut zur Konsequenz, den Mut, bei dem zu bleiben, was wir erkannt haben, mag auch unsere bisherige Umwelt das ablehnen, da verlieren wir nicht nur die Eindeutigkeit unseres Glaubens. Wir verlieren nicht nur die Nähe zu Jesus Christus, sondern auf geheimnisvolle Weise auch den Respekt der anderen. Diese spüren es, ob wir unseren Überzeugungen treu sind. Und ich bin sicher, dass sie uns heimlich verachten, weil wir uns bei ihnen anbiedern, zu denen wir nun doch nicht mehr gehören. Hinausgehen, um seine Schande zu tragen, Anteil zu nehmen an seiner Schmach, vor die Tore der Gemeinschaft, vor die Tore der großen Stadt Jerusalem. Für dieses Verhalten werden hier zwei Begründungen gegeben. Die erste, der Verweis auf Jesus, die Erinnerung an sein Bild. Die zweite Begründung, der Hinweis darauf, dass wir unterwegs sind, uns nicht mehr festsetzen können auf dieser Erde. Der Verfasser des Hebräerbriefes erinnert uns an Jesus, an seine Heimatlosigkeit, an die Schande dieses Mannes, die auf Golgatha gipfelt, aber typisch war für sein ganzes Leben von seiner Geburt an. In Schande kam er auf die Welt. Und in seiner ersten öffentlichen Verkündigung nach Lukas Kapitel 4 tritt ihm der heftigste Widerstand entgegen. Er schlägt die Bibel auf, verliest ein Wort der Schrift, legt es aus, erklärt, jetzt sei die Zeit des Heiles gekommen, erntet zunächst Begeisterung. Und dann schlägt die Sympathie um. Sie treiben ihn aus der Stadt heraus, wollen ihn umbringen. Soeben kann er sich retten. Es liegt beides beieinander in dieser Antrittspredigt. Das geliebt und das gehasst werden. Die Faszination, die von Jesus ausgeht und die tödliche Ablehnung. So durchzieht es alle Monate seiner öffentlichen Wirksamkeit. Er wird gehasst und geliebt. Er bleibt ein Mann des Volkes. Die Volksgunst allerdings ist nicht stetig. Beim Einzug in die Stadt Jerusalem wird ihm zugejubelt. Dieselbe Menge schreit das Kreuzige ihn später. Und was seine engsten Anhänger betrifft, so kann er sich auf sie nicht verlassen. Ein Petrus, einer der treuesten, distanziert sich von ihm. in der Dunkelheit der Nacht, weil ein kleines Mädchen ihn auf seine Sprache anredet. Erkenne diesen Jesus nicht, erklärt er, und er ist schnell bereit, sich selber zu verfluchen. Auf Golgatha hat er sie alle gegen sich, die Frömmsten der Frommen und die Mitgekreuzigten, die Masse der Vorübergehenden und die Soldaten, die ihre Witze über ihn machen. Nur eine minimal kleine Gruppe von Menschen hält auch da zu ihm. Er geht den Weg in der Einsamkeit seiner Hingabe an Gott bis zuletzt, lässt sich von Sympathie nicht irre machen und auf falsche Wege abbringen und lässt sich von dem Hass so vieler nicht zum Einlenken bewegen. Er stirbt als ein Verbrecher unter Verbrechern. Durch ein Wunder bekommt er überhaupt eine Grabstätte. Die Erinnerung an diesen Jesus, der in kein Verständnisraster passt, der auch seinen Treuesten der Treuen gegenüber immer Unabhängigkeit bewahrte, der nur eine Instanz kannte, der sich unterstellte, nämlich Gott, kann uns vor einer falschen Anpassung bewahren. Das Bild dieses Jesus, wie es in den Evangelien gezeichnet ist, kann uns zum Geliebtenbild werden. Und der Trost, der in der Gemeinschaft mit Jesus liegt, überwiegt den Applaus derer, mit denen wir sowieso nicht zusammengehören, wenn wir in der Nachfolge stehen. Die andere Begründung, die hier gegeben wird: Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige. Es ist die Rede also von der Heimatlosigkeit der Gläubigen. Davon, dass sie bestenfalls Zelte besitzen, aber keine Häuser, bestenfalls in kleinen Ansammlungen leben, aber nicht in festen Städten. Es ist die Rede davon, dass sie unterwegs sind auf ein Ziel zu und dass sie sich nicht festsetzen sollen. Hier wird ein Bild der Kirche gezeichnet, wie es für die neutestamentliche Zeit typisch war und wie wir es zu einem wesentlichen Teil verloren haben. Die Kirche hat sich festgesetzt. Die Kirche hat Städte gebaut. Die Kirche ist eine enge Verbindung mit den Institutionen der jeweiligen Gesellschaften eingegangen. Die Kirche ist mitunter bis zur Ununterscheidbarkeit deckungsgleich geworden mit der übrigen Menschheit. Sie hat es getan und keiner von uns ist davor gefeit, es auch zu tun. Und vielleicht lachen spätere Generationen über die Art, wie wir in diesen Jahren unsere Anpassung praktiziert haben, unser Städtebauen, unsere Festsetzung. Hinterher ist man immer klüger. Aber dieses Bild von dem wandernden Gottesvolk muss uns von Zeit zu Zeit vor Augen gestellt werden, mit Dringlichkeit und Leidenschaftlichkeit. Wir müssen immer wieder neu ein Empfinden dafür bekommen, wie unnatürlich es ist, wenn Christen eingewurzelt sind in dem Boden dieser Erde. Wenn sie sich hier ihre Häuser bauen, wenn sie nicht mehr wissen, dass sie unterwegs sind. Es ist völlig verständlich, dass Nichtchristen nur dieses eine Leben kennen und dass sie das Unterwegssein mit Witzen abtun. Sie kennen nicht die kommende Stadt Gottes, auf die wir zugehen. Sie erwarten nicht das Reich, das erst noch aussteht. Sie halten diese Gesellschaft mit ihren Problemen und mit ihren Angeboten für das Letzte, was es gibt. Allenfalls überlegen sie, wie man diese Gesellschaft verbessern oder reformieren könne. Für jemand, der wirklich in der Nachfolge steht, wird es eine natürliche Erfahrung, dass er unterwegs ist. dass er in Bewegung bleibt, dass er auf ein Ziel zugeht, dass er andere Perspektiven hat. Und diese anderen Perspektiven bestehen übrigens nicht darin, sich auf ein Leben nach dem Tode zu freuen. Das ist eine Vereinseitigung. Das kommende Reich Gottes, auf das wir zuleben, hat es mit der Erde zu tun. Aber es ist sein Reich. Es kommt vom Himmel auf die Erde. Es durchdringt alles, es prägt alle Umstände. Es verändert alles Leid, es heilt alle Wunden. Für die Gläubigen hat diese Welt etwas Vorläufiges. Sie ist gleichsam ständig im Umbruch. Und so soll auch unser Leben sein. In einer ständigen Wandlung begriffen. Das bedeutet auch, dass die Gotteserfahrung von gestern nicht ausreichen für heute. Wir brauchen täglich eine neue Begegnung mit Gott, nicht nur wöchentlich. Wir brauchen täglich eine Inspiration für den neuen Abschnitt des Weges, den wir vor uns haben. Und es gibt nichts so Gefährliches, wie sich am Wegrand niederzusetzen und zu sagen, hier bleibe ich, ich gehe nicht mehr weiter. Ich habe, was ich haben wollte. Ich bin in meinem Glauben an ein Ziel gelangt. Man kann Sünde, wenn man will, auch so definieren: Stillstand, nicht weitergehen, sich einrichten in dem, was ist. Die ersten Christen waren noch in dieser Bewegung und immer dann, wenn frische, neue Belebung in die Kirche kam, haben Menschen das wieder entdeckt. Sie stehen bleiben dürfen bei dem Status quo. Und das ist etwas anderes als die Modesüchtigkeit einer Gesellschaft, die sich alle paar Jahre nach neuen Gedankengebäuden, nach neuen Parolen umsieht. Es ist der Weg in eine Zukunft, die schon vor Gott klar ist, die wir noch nicht sehen, aber die uns in Bewegung hält. Darf ich zum Schluss fragen, meine Freunde, wie Sie all dieses so empfinden? Vermutlich sind wir so sehr noch von der Umsetzung dieser Botschaft entfernt, dass wir Auslegungen dieser Art für ein bisschen unnatürlich halten. Und es ist sicherlich die Aufgabe des Christen, in der Spannung zu bleiben. Ich sage es noch einmal, nichts davon darf gesucht sein. Man kann all das, was dieser Text sagen möchte und was ich in seiner Auslegung verdeutlichen wollte, missverstehen. Auch das Unterwegssein. Man kann auch daraus eine Parole machen, sich nicht in den Aufgaben dieser Zeit zu engagieren. Man kann daraus ein Abheben aus der Wirklichkeit machen. Man kann daraus einen Blick machen, der stets nur nach oben gerichtet ist, aber die Straße unter den Füßen nicht mehr sieht. Man kann daraus eine Flucht aus dieser Zeit ableiten und hätte dann die Bibel nicht auf seiner Seite. Die Spannung bleibt. Es ist diese Wirklichkeit, in der Gott uns begegnen will. Es sind die Aufgaben, die heute zu tun sind, für die er uns Kraft geben will. Und wer nicht mindestens 90 Jahre alt ist, hat wohl kein Recht, sich abzumelden aus dieser Zeit. Aber das Ziel muss klar sein. Und wir kommen dort nur hin, indem wir Jesus Christus, den Gekreuzigten, kennenlernen, nicht indem wir uns künstlich in eine weltfremde Haltung hinein manövrieren wollen. All dies, was hier geschehen ist, was hier bezeugt ist, wird uns in der Erfahrung der Nachfolge gegeben. Wir brauchen es nicht zu suchen. Es geht nur darum, dass wir den Schwierigkeiten des Weges nicht ausweichen. Von selber werden wir dahin geführt, an dem Leiden Christi teilzunehmen. Wer diese Leiden aktiv sucht, hat dieses Leben im Glauben missverstanden. Aber wer vor ihm wegläuft, verfehlt es. Wir haben in dieser Zeit immer mit dem gekreuzigten Christus zu tun und auch der Auferstandene hat die Nägelmale des Gekreuzigten. Wir können die Freude der Erlösung nicht haben ohne die Kosten der Nachfolge. Beides gibt es nur zusammen. Wer die Freude der Erlösung verliert, wird erdrückt von den Kosten der Nachfolge. Aber wer die Kosten der Nachfolge scheut, kann sich nicht mehr freuen an der Erlösung, die für uns vollbracht ist. Darum sind wir eingeladen, genau dies zu tun, wovon der Text spricht, uns aufzumachen, den Weg unseres Lebens mit Jesus Christus zu gehen, und zwar Tag für Tag, und für alles zu danken, was uns näher mit ihm in Verbindung bringt, bis zu dem Tag, wo wir ihn sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Amen.